Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge dieser Staffel Heimkind. Mein Name ist Linda, ich arbeite im Marketing der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. In der ersten Folge war ich leider ohne meine liebe Kollegin Bettina im Studio. Die ist aber heute wieder dabei. Schön, dass du da bist.
Yay!
Bettina, möchtest du dich nochmal vorstellen für alle, die in dieser Staffel neu dazugestoßen sind?
Sehr gerne. Mein Name ist Bettina. Ich bin pädagogische Fachkraft bei der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe in unterschiedlichen Aufgabenbereichen, aber unter anderem mit sehr langer Erfahrung in Wohngruppe, in unterschiedlichen Betreuungsformen. Und genau, habe vor langer Zeit von Linda die Frage gestellt bekommen, ob ich ihr Gegenpart sein möchte, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Möchtest du mich heiraten?
Möchtest du meine Podcast-Partnerin werden? Da konnte ich nicht ablehnen.
Ah ja, das ist immer noch sehr schön. Ich freue mich nach wie vor. Ja, Folge 2 dieser Staffel, wie gesagt. Und wir haben heute einen richtig, richtig tollen Gast und passend zum Thema digital zugeschaltet. Heute zu Gast Moritz Becker von Smiley e.V. Thema dieser Podcast-Folge soll Medienpädagogik sein, ganz grob gesagt. Moritz, schön, dass du da bist. Magst du dich unseren HörerInnen einmal vorstellen?
Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich arbeite für den Verein Smiley e.V. Unsere Aufgabe ist da, Schulklassen zu besuchen, um mit Schülerinnen und Schülern einen verantwortungsvollen Gebrauch von Social Media zu diskutieren. Dazu kommen unterschiedliche Formate der Elternarbeit, wo wir dann mit Eltern überlegen, wie eine angemessene Form der Medienerziehung im Hinblick auf Social Media aussehen kann. Und außerdem ist mein Aufgabenschwerpunkt die Fachkräftefortbildung. Und da habe ich euch irgendwann mal kennengelernt. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber da habe ich mal eine Veranstaltung mit euch oder mehrere mit Bettina mittlerweile durchgeführt. Und von daher freue ich mich, heute bei euch sein zu dürfen. Und wir haben auch einen Podcast, von daher liebe ich Podcasts. Von daher vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Ich glaube tatsächlich schon das dritte Jahr. Also bei uns in der Akademie, in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe, haben wir ja eine Akademie für Mitarbeitende und auch für junge Menschen. Und ich glaube, dass du mittlerweile 3 Jahre regelmäßig bei uns zu Gast bist, um über Themen wie Umgang mit Social Media, aber auch Fake News, sonstiges, da Mitarbeitende dementsprechend zu schulen.
Also 3 Jahre bestimmt. Also, aber die Zeit vergeht immer so unfassbar schnell. Mhm. Aber zumindest in diesem ehemaligen Hotel war ich, glaube ich, schon 3-mal. Mhm. Das ist doch das, ne? Bokelo ist das, glaube ich, ne?
Ja. Ja, bevor wir starten, Linda und ich haben gerade schon mal so ein bisschen drüber gequatscht, so Medien und Handynutzung, und wir haben uns gerade so ein bisschen über unsere Bildschirmzeit ausgetauscht.
Hosen runter jetzt.
Ja, man denkt ja immer, ach, das geht, ich bin gar nicht so viel am Handy. Natürlich muss man sagen, wir beide haben festgestellt, wir machen beruflich auch viel am Handy, und es ist nicht nur, dass wir auf Instagram irgendwie Katzenvideos oder so anschauen.
Nicht nur.
Aber wir waren schon beide so ein bisschen so doch mehr als gedacht. Also so 6-7 Stunden.
Nein, 6-7 Stunden. Ja, 4 bis 5 hätte ich.
4 bis 5. Ja, doch, 4 bis 5.
Ja, ja.
Auch. Auch. Aber ich habe schon auch Zeiten, da muss ich auch ganz offen sagen, so wenn ich mal am Wochenende nichts zu tun habe, das Wetter ist draußen so richtig ungemütlich, knacke ich auch mal locker die 4-5 Stunden, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das geht rucki zucki. Ich habe bei Instagram auch mir so einen Timer eingestellt, dass ich dann nach einer Stunde so einen Hinweis kriege, du bist jetzt schon eine Stunde hier drauf. Und jedes Mal dann so, ja, ist egal.
Ich bin ja jetzt erst wieder dabei. In der letzten Folge war ich ja krank, und gerade da habe ich das gemerkt, ne? Als ich krank war und ich habe viel geschlafen und ich war viel auf Instagram.
Ja.
Und ich habe da auch immer sehr charmant weggewischt, dass ich diese Erinnerung, die habe ich einfach gekonnt ignoriert in dem Moment.
Wie ist es bei dir, Moritz?
Also ehrlich gesagt gucke ich gar nicht bei meiner eigenen Bildschirmzeit, weil ich auch mein Smartphone viel dienstlich nutze oder auch viel für Recherchen oder oft auch einfach als Arbeitsgerät. Und da müsste ich mich dann sehr intensiv mit auseinandersetzen und überlegen, was war jetzt privat, was war dienstlich. Vieles davon ist ja auch so eine Grauzone, also weil mich einfach viele Themen, die ich in irgendeiner Form beruflich bearbeite, auch privat faszinierend finde. Und ich glaube, dass so man sich überlegen muss, also weil so wie ihr das gerade beschrieben habt, hat man eher so aus eurer Perspektive ein schlechtes Gewissen, wenn man Instagram nutzt. Zumindest klang das gerade für mich so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt zum Beispiel so, Bettina, wie du es gerade gesagt hast, ich bin krank und habe nicht zu verpassen, warum soll ich mir dann nicht auch sagen, jetzt ist Premium-Zeit für Social Media? Oder Linda, du sagst, das Wetter ist schlecht, es gibt nichts zu verpassen draußen, warum nicht dann einfach hinsetzen und TikTok-Videos oder Instagram oder so gucken? Und das würde man bei einem Buch beispielsweise machen. Also man würde nicht sagen, es war furchtbar, ich war 2 Wochen krank und habe wahnsinnig viel gelesen, sondern man würde andersrum sagen, das war irgendwie auch ein ganz schöner Nebeneffekt vom Kranksein, dass man endlich mal die Zeit hatte zu lesen. Und das finde ich halt so das Spannende, dass bei vielen Menschen die Nutzung von Social Media so als Laster wahrgenommen wird.
Das stimmt. Vor allem, was man sich da auch dann anschaut, ist ja auch die Frage, ne? Also ich hatte neulich so eine Stunde, wo ich mittags noch alleine zu Hause war. Ich habe Tränen gelacht. Ich war danach richtig gut drauf. Ich habe so witzige Sachen einfach gesehen. Das hat mir richtig gut getan. Also ich habe mir jetzt nicht eine Stunde
Gewaltvideos. Es gibt Leute, die gehen ins Kino. Ja. Es gibt Leute, die gehen ins Kino und bezahlen Geld dafür, um sich eine Stunde lang unterhalten zu lassen. Und das ist ja letztendlich keine Schande, dass man sagt, ich möchte jetzt mal einfach mal eine Stunde lachen.
Absolut. Aber da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema, ne? Gerade wenn es auch um junge Menschen dann geht. Also wieso sind Medien im Alltag von jungen Menschen so ein großes Thema und warum sehen wir dann aber auch als Erwachsene oft so kritisch, schauen wir so kritisch darauf, wenn junge Menschen gerade digitale Medien nutzen?
Ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns als Erwachsene die Frage stellen müssen, also wenn wir jetzt unsere eigene Medienzeit reflektieren, was ist der Grund, der uns ermöglicht, das Smartphone wegzulegen? Oder vielleicht auch, was ist der Grund dafür, dass wir es nicht schaffen, das Smartphone wegzulegen? Und da finde ich sehr spannend, dass es sowas etwas geben muss wie eine intrinsische Motivation, zu sagen, ich muss jetzt noch was anderes machen. Und ich glaube, dass es eine Menge Kinder und Jugendliche gibt, die beispielsweise jetzt anders als wieder vielleicht andere sagen, meinetwegen, ich muss morgens eigentlich nicht ausgeschlafen sein, weil es ist überhaupt gar kein Problem, in der Schule müde zu sein. Und das heißt, dann gibt es keinen Grund, abends irgendwann zu sagen, jetzt muss ich schlafen, während wir in Klassen teilweise Mädchen und Jungen erleben, die sagen dann, die erzählen dann wirklich, man kann nachts nicht schlafen und dann sagt man, ich gucke noch ein Video in der Hoffnung, dass man dann müde genug ist, um einzuschlafen und das klappt dann aber nicht, weil der Algorithmus einem danach noch ein Video serviert, was noch spannender ist und dann beschreiben die wirklich in den Klassen, dass sie dann so nach, weiß nicht, 2-3 Stunden nachts im Bett liegen, dann wirklich so fast eine Panikattacke kriegen, weil dann sagt der Wecker irgendwie nur noch 3 Stunden, 20 Minuten bis zum Aufstehen. Und dann sitzen gleichzeitig in den Klassen welche, die dann sagen, Gott sei Dank, das kann mir nicht passieren. Und dann frage ich immer nach, warum kann euch das nicht passieren? Und dann sagen die zum Beispiel, weil meine Eltern mir gar nicht erlauben, das Handy mit ins Zimmer zu nehmen. Und das finde ich dann sehr spannend, dass für die das, was eigentlich ja auf den ersten Blick erstmal wie so eine Einschränkung wirkt oder vielleicht auch sogar, sag mal, übergriffig durch die Erwachsenen, also zu sagen, du darfst dein Handy nicht mit ins Zimmer zu nehmen, aus der Perspektive von den Kindern in solchen Diskussionen wie so eine Art Hilfestellung dann wahrgenommen wird. Und am spannendsten ist dann für mich, dass da dann Einzelne sind, also wirklich auch in Jahrgangsstufen 6 bis 8, unabhängig vom Alter, die dann zum Beispiel sagen, also ich muss da speziell an eine Schülerin denken, die sagte, sie hätte rausgefunden, dass es besser ist für sie, wenn sie jeden Abend nach dem Zähneputzen nochmal alle Gruppenchats durchgeht, dann nochmal ein Rundsnap für alle wegen den Flammen, dann kommt das Handy in Flugmodus, dann kommt das Handy immer an die gleiche Stelle im Flur ans Ladegerät und sie geht in ihr Zimmer. Dann habe ich sie gefragt, was wäre denn anders, wenn du dein Handy mitnehmen würdest, also weil sie es ja könnte. Dann sagte sie, sie würde sich ja kennen, sie wäre dann wieder die ganze Nacht online. Und das, finde ich, ist so das Spannende, dass man Kinder hat, die es einfach nicht hinkriegen, sich selber zu regulieren, es aber eigentlich wollen. Und welche, die dann merken, es ist eine Hilfestellung, wenn dann Eltern einem das Handy wegnehmen, in Anführungsstrichen. Und dann sind welche, die gerade, weil die Eltern es nicht weggenommen haben, also es ist ja eigentlich eine Chance dann für diese Kinder, entwickeln sich dann selber ein Ritual, was unter Umständen für den Rest des Lebens hält. Und da finde ich halt wichtig zu überlegen, welche Bedingungen braucht es, dass ein Kind in der Lage ist, so wie diese eine Schülerin, so ein Ritual zu entwickeln, sich dann daran zu halten, morgens in der Schule ausgeschlafen sein, wenn wir jetzt mal Schule als Beispiel nehmen. Und das ist so, finde ich, der eigentlich interessante Punkt. Also nicht über die Attraktivität des Smartphones nachzudenken, sondern über die Fähigkeiten des Menschen, damit umzugehen.
Ich habe gerade, als du das so berichtet hast, auch nochmal darüber nachgedacht, wie nicht nur für junge Menschen, aber manchmal auch für uns Erwachsene, wie angenehm es manchmal auch sein kann, vielleicht auch Verantwortung abgeben zu können und sich diesem Druck zu entziehen, wenn es jemand anderen gibt, der gerade diese Entscheidung trifft und ich muss mich damit nicht befassen, was es mir dann, wie du auch sagst, diese Selbstregulation einfach dann da auch nochmal ganz gut unterstützt. vielleicht erkennt jeder sich in irgendeiner Situation wieder, wo man manchmal froh war, dass es gerade einen Gegenüber gab, der gesagt, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich treffe jetzt die Entscheidung. Und man merkte, ach Gott sei Dank, ich kann da mitgehen. Und das ist da auch nochmal so ein spannender Punkt für die jungen Menschen dann. Jetzt entscheide ich, dass wir ein Ritual entwickeln, wo dein Handy nachts liegt, damit du dich nicht damit auseinandersetzen musst und dich darauf einlassen kannst.
Ich finde es sehr spannend, dass in vielen Schulen, in denen jetzt die private Smartphone-Nutzung zum Teil komplett verboten ist, also auch in Ganztagsschulen dann wirklich von 8 bis 16 Uhr, dass da jetzt nach ein paar Monaten Erfahrung die Schülerinnen und Schüler selber sagen, das ist viel besser als vorher, weil wir jetzt in den Pausen viel mehr miteinander sprechen. Mhm. Und die Schulen interpretieren das dann als, sagen wir mal, gelungenes Projekt. Und ich würde an der Stelle weitermachen wollen. Ich würde dann mit den Jugendlichen oder mit den Schülerinnen und Schülern genau darüber sprechen wollen, dass ich sagen würde, ihr habt jetzt alle festgestellt, es ist eigentlich in der Pause total geil, mit anderen zu spielen oder zu sprechen, was ihr vorher nicht gemacht habt, nach eigenen Angaben, weil ihr ein Smartphone hattet. Was müsste passieren, dass ihr, obwohl ihr ein Smartphone habt, trotzdem mit den anderen sprecht oder mit den anderen spielt? Mhm. Weil letztendlich ist es ja so, wie du gesagt hast, dieses, sag mal, so ein bisschen bevormundete, komfortable nicht selber entscheiden müssen, das passiert ja nicht bis zum Tod, sondern das hört ja irgendwann auf. Und ich glaube, das ist so der immer wieder spannende Punkt, zu sagen, das Ziel muss immer sein, dass junge Menschen ohne eine in irgendeiner Form als Schonraum wahrgenommene Verbotskultur mit Social Media umgehen können.
Ich habe da tatsächlich vor einiger Zeit einen ganz interessanten Impuls bekommen. Wir sprechen ja oft über Medienkompetenz. Und ich wurde da von jemandem angesprochen, der mich darauf hingewiesen hat, das Wort nochmal zu überdenken und über das Wort Medienmündigkeit nachzudenken. Also, dass junge Menschen da auch wirklich dann selbst Entscheidungen treffen können, nachhaltig positive Entscheidungen treffen können und dass wir schauen, dass sie mündig werden in dem Moment auch und wir weggehen von diesem Bevormunden, sondern wirklich Step für Step schauen, wie können wir weg davon, dass wir dich bevormunden, dass wir die Entscheidung treffen hin zu, dass du eigenständig als junger Mensch oder auch junger Erwachsener diese Entscheidung triffst und weißt, das sind Grenzen, da muss ich auf mich achten oder das ist auch etwas, wo ich gut mitgehen kann.
Ich weiß gar nicht so genau, was man mit Mündigkeit meint. Ich glaube, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die beispielsweise nicht in der Lage sind, beispielsweise jetzt auf Instagram oder Facebook oder so KI-generierte Videos von wirklich dokumentarischen Darstellungen zu unterscheiden. Und da gibt's welche, die sind 13 oder 14, die das halt vielleicht noch nicht können, weil sie nicht die notwendige Medienkompetenz haben. Und da sind Menschen, die sind 50 Jahre alt und die können das genauso wenig, weil sie auch nicht die notwendige Medienkompetenz haben. Und die einen dürfen wählen, die anderen nicht. Und ich glaube, das größere Problem sind die über 40-Jährigen oder wie alt auch immer, die dann unter Umständen sehr manipulierbar sind durch beispielsweise KI-Fakes. Und ich glaube, dass Kompetenz und Mündigkeit eigentlich sehr nah beieinander ist. Mhm. Weil wenn ich jetzt auf einmal feststelle, ja, da ist ein ganz großes Problem, von dem ich bis vor 3 Wochen noch nichts wusste. Und vor diesem Problem habe ich so viel Angst, dass ich deshalb eine extremistische Partei wähle. Da muss man sagen, das ist nicht besonders mündig, sein Wahlverhalten zu begründen auf irgendwelchen KI-Fakes. Und deshalb glaube ich, dass das sich sehr überschneidet, Mündigkeit und Kompetenz.
Mhm. Ich würde gerne einmal mit dir zur nächsten Frage kommen, die ich auch nochmal immer sehr spannend finde. Und zwar geht es da auch nochmal um die positiven Potenziale für junge Menschen, was auch durch Social Media oder auch dem Smartphone, was da nochmal für junge Menschen eröffnet werden kann.
Ich glaube, das sind die gleichen Potenziale, die Medien im Prinzip immer mit sich bringen. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, in dem Moment, wo ich lesen kann, also ein Mensch, der lesen kann nach der Erfindung des Buchdrucks, konnte sich mit Dingen befassen, also theoretische Sachen lesen, die man ohne Buchdruck und ohne Lesen niemals hätte sich so erschließen können. Also das heißt, bevor es Bücher gab, musste man immer warten, bis irgendwelche schlauen Leute ins Dorf kommen und einem erzählen, was in einem Rest der Welt los ist irgendwie. Und so gesehen ermöglicht dann jedes neue Medium immer nochmal weitere Lebenswelten sich in irgendeiner Form zu erschließen. Und jetzt würde ich beispielsweise sagen, dass eine ganz große Chance ist, wenn ich jetzt als Jugendlicher in der Identitätsentwicklung beispielsweise feststelle, ich habe da ein ganz spezielles Hobby, was irgendwie nicht so dem Mainstream entspricht. Also meinetwegen bei euch Backhaus ist überall, ne? Im Emsland, überall seid ihr, glaube ich.
Ja, aber du warst ja
aber schon auch in ganz schön ländlichen Regionen.
Genau, du warst ja in Buckel in der Akademie, also es ist schon sehr ländlich.
Ich weiß gar nicht, ob in Bokolo mehr als 50 Leute wohnen.
Doch, also das schon.
Es wirkt nicht unbedingt so.
Aber doch, es ist eher ein ländlicher Raum, aber mehr als 50 sind es dann doch.
Okay, und jetzt stelle ich mir aber vor, ich bin da 14 Jahre alt und das hatte ich jetzt gerade ein Gespräch mit einer Mutter Und ich bin der einzige 14-Jährige, der sich für, also es war tatsächlich ein Gespräch, das ich mit einer sehr besorgten Mutter hatte. Der Junge ist 14 und interessiert sich für Züge. Also so Lokomotiven und so ein Kram. Und der fotografiert alle möglichen Züge. Und wenn der irgendwie am Wochenende ist, für den Primetime irgendwie mit einem deutscher Ticket zu irgendwelchen Bahnhöfen zu fahren und auf Abstellgleisen irgendwelche Loks zu fotografieren. Und es gibt in seinem Dorf niemanden, der dieses Hobby auch hat. Oder ich kann mir vorstellen, dass es generell wenig 14-Jährige gibt, die dieses Hobby haben. Und der hat letztendlich dann über Social Media eine Community gefunden mit anderen Leuten, die dieses Hobby auch teilen. Und das heißt, für den ist es eine absolute Offenbarung, jetzt andere Menschen zu finden, mit denen er dann über irgendwelche Drehstrom-Loks oder so diskutieren kann oder die ihm sagen, ey, voll geil, du hast eine, keine Ahnung, IC-Lok aus den 80er Jahren fotografiert, von denen gibt es nur noch 3 im Einsatz. Und das ist in dem Moment ohne Social Media wäre das für den nicht möglich gewesen, Gleichgesinnte zu finden. Und die Mutter war in dem Fall sehr besorgt, weil aus ihrer Sicht leider ein großer Teil der Menschen, die sich für Züge in dieser Form interessieren, die sind jenseits der 60. Und das beschreibt auf der einen Seite sehr schön so die ganz großen Chancen von Social Media auch für Jugendliche und gleichzeitig natürlich auch die ganz große Anforderung, dann im Grunde in der Beziehung zu Menschen, die dann vielleicht älter sind oder vielleicht auch unrealistisch weit weg wohnen, in dem Moment genau zu begreifen, was wollen die Leute gerade von mir? Ist das eine gesunde Beziehung, die ich zu diesen Menschen gerade habe? Ist es legitim, dass ein 60-Jähriger meine Bilder liked? Und das finde ich so unglaublich spannend, dass eigentlich Chancen und Risiken immer sehr nah beieinander liegen in dem Moment, wo ein neues Medium kommt. Und ich glaube, dass die älteren Menschen in der Gesellschaft dann immer eher die Risiken sehen, weil man unter Umständen die Chancen in seiner eigenen Wahrnehmung noch nie nutzen konnte. Und die jüngeren Menschen genau andersrum dann sehr euphorisch sind und sagen, ja, voll geil, ich finde endlich Gleichgesinnte. Ich habe auf Discord einen Channel gefunden, wo Gleichaltrige sind, die gleichen Sorgen haben wie ich, wo die Eltern sich vielleicht gerade getrennt haben oder die nicht wissen, ob sie im richtigen Geschlecht geboren sind. Und all diese Fragen, die für Jugendliche halt enorm wichtig sind.
Das ist tatsächlich etwas, was ich auch in der langen Arbeit mit Jugendlichen viel beobachten konnte, wie auch viel auf Social Media auch Freundschaften dann geknüpft werden. Und ich habe auch tatsächlich einige junge Menschen direkt vor Augen, für die es manchmal sehr schwierig war, im echten Leben dann auch wirklich in eine Freundschaft einzusteigen, die vielleicht auch wirklich sehr viele negative Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, wenn wir jetzt mal schauen im schulischen Kontext, irgendwie man kommt in eine Klasse, das ist immer ein Zwangskontext und manchmal entstehen da vielleicht coole Freundschaften, aber es gibt auch viele junge Menschen, die einfach Mobbing-Erfahrungen haben in der Schule und ich habe viele junge Menschen dann begleitet, die gerade im Bereich Social Media das Ganze nochmal ja für sich bearbeiten konnten und auch Menschen kennengelernt haben, die sehr wohlwollend waren und auch wo junge Menschen mir sagten, da werde ich akzeptiert, wie ich bin. Also da wird nicht, da gibt es keine Kommentare oder da wird nicht in Frage gestellt, wer ich sein möchte, welche Hobbys ich habe, sondern wir haben da gemeinsame Interessen und haben super Austausch und ich fühle mich wohl in diesem Kontakt auch.
Ich fand gerade total spannend, dass du vom echten Leben gesprochen hast. Also du machst eine Unterscheidung zwischen Freundschaften, die Menschen online pflegen und sagen wir mal Freundschaften oder Beziehungen offline. Und gleichzeitig hast du gesagt, dass beispielsweise Klassengemeinschaften sind eine Zwangsgemeinschaft. Und in der Schule herrscht Schulpflicht. Also das heißt, sehr viele Menschen sind nicht freiwillig in der 8b oder so, sondern zum einen, weil man halt leider nicht in der 8a sein kann, wo die cooleren Leute sind, sondern ich muss in der 8b sein. Und in der Schule ist man eigentlich sowieso nur wegen Schulpflicht. Und das ist nach unserer Definition, also gar nicht jetzt als Vorwurf oder so gemeint, aber das ist für uns das echte Leben. Und unter Umständen ist das echte Leben aber vielleicht, wenn ein Mensch jetzt ohne Schulpflicht und all das groß werden würde, dass man sich eine Peergroup sucht, die einem gut tut. Und wenn ich jetzt leider das große Pech habe, in der verdammten 8b zu sein, wo ich eher diskriminiert werde oder nicht so angenommen werde, wie ich bin und ich vielleicht zusätzlich noch die Erfahrung gemacht habe, dass meinetwegen meine Eltern mich irgendwann im Stich gelassen haben in der eigenen Wahrnehmung. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen gerade die sehr drastische Bindungsabbrüche aushalten mussten. Die sehnen sich einfach nach Leuten, die einen so akzeptieren, wie man ist, die dann vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und gerade für diese Menschen ist das Internet dann natürlich eine ganz große Chance, weil man dort so akzeptiert wird, wie man ist. Also da muss man nicht so tun, als fände man Erdkunde geil oder man muss auch nicht morgens höflich zu Lehrkräften sein, wenn man Morgenmuffel ist oder so, sondern man kann einfach so sein, wie man ist. Und ich glaube, dass es Jugendliche gibt, auch Erwachsene, die einen Weg gefunden haben, ihre Ressourcen online viel eher ausspielen zu können, Also wenn jemand ein sehr empathischer Mensch ist, aber aufgrund von Äußerlichkeiten oder was auch immer in der Schule eher Ausgrenzung erlebt, dann kann man die Karte Empathie nicht spielen, weil einem niemand zuhört. Man hat nicht die Chance zu partizipieren und dann kann ich auf einmal online bei Discord oder in irgendwelchen Spielen oder wo auch immer anderen Menschen zuhören, kann ihnen sagen, ja, ich fühle mit dir oder ich könnte mir vorstellen, dass dies oder das. Und auf einmal bekommen dort Menschen eine Chance, viel realistischer und viel mehr sie selber zu sein, als in dem, was wir jetzt so als Erwachsene in Anführungsstrichen Realität nennen. Und das ist halt unglaublich kompliziert, weil auch da natürlich wieder Chance und Risiko, gerade für Menschen mit Bindungsstörungen, die ihr ja in der Jugendhilfe naturgemäß betreut, ist es natürlich noch viel gefährlicher, dann eben auf Leute reinzufallen, die genau mit diesen Karten spielen können. Also einem Menschen das Gefühl zu geben, hier nehmen wir dich so, wie du bist. Und dann wird eine Beziehung aufgebaut, die dann am Ende sehr toxisch ist.
Da wären wir dann schon bei den riesigen, ne? Und problematischen Seiten. Also vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe auch noch viele andere Fragen, aber ja, so diese typischen Ängste der Eltern oder auch betreuenden Personen, wie bei uns in Wohngruppen und so weiter. Was sind so die Fragen, die da an euch herangetragen werden, Moritz? Worüber machen sich die meisten, ich sag mal, Erwachsenen Sorgen? Weil ich habe schon das Gefühl, dass es vor allem die Erwachsenen sind, die da auch so eine Unterscheidung machen zwischen echter Welt, Social Media. Machen Jüngere das überhaupt so in der Form? Ist das nicht Teil deren Realität? Aber Risiken, problematische Seiten gibt's natürlich so oder so, oder?
Also da kurz mal eben diese Unterscheidung. Ich habe sie ja gerade auch noch gemacht, unbewusst. Wobei ich schon sagen muss, beruflich, auch wenn sie irgendwie dann doch noch bei mir im Kopf ist, wahrscheinlich auch aufgrund meiner Biografie, wie ich noch groß geworden bin. Ich bin so gerade die Generation, irgendwann gab es so das Nokia 3310, als ich dann in der 7., 8. Klasse war und später dann Smartphone mit Internetzugang. Also damals hatte man noch Panik, wenn man dann irgendwann auf dem Internetknopf gedrückt hat.
Oh ja, jetzt wird's teuer.
Und oh Gott, weg. Aber ja, also ich habe das teilweise auch mit diesem Thema echte Welt, hatte ich schon andere aus anderen Institutionen oder Bereichen, womit ich beruflich zu tun hatte, die auch unsere jungen Menschen betreut haben, dass es ist so in unserer Arbeit, dass wir auch Entwicklungsziele mit jungen Menschen gemeinsam vereinbaren und dass teilweise auch von außen aufgetragene Entwicklungsziele waren oder die Idee war, du musst dann in diesem echten Leben, ich setze es jetzt extra in Anführungsstrichen, Kontakte knüpfen, weil die Kontakte, die dann auf Social Media stattfanden, wurden auch nicht als richtige Kontakte wahrgenommen, sondern tatsächlich ist das etwas in der Praxis, wo wir auch immer noch ganz stark diese Unterscheidung beobachten können und auch oft auch Gesprächsbedarf besteht.
Also das war jetzt von mir auch nicht als Vorwurf gemeint, weil du die Unterscheidung gemacht hast. Ich mache die auch und es ist genau der Punkt, dass es in der eigenen Biografie liegt. Also ich kenne mich aus in den 90er Jahren, also da war ich jugendlich und das war auch ein sehr geiles Jahrzehnt, muss ich sagen. Und ich hätte gerne die Welt unbewusst wieder so, wie sie in den 90ern war. Also weil alles war besser. Die Musik war besser, die Leute sahen besser aus und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass wir so die Jugendzeit, die wir erlebt haben, so als, sagen wir mal, Lifestyle so idealisieren. Und ich glaube, dass die Probleme, die durch, sagen wir mal, Lebensräume entstehen können, sind letztendlich gleich. Also das heißt, wenn jetzt meinetwegen in den 90er Jahren jemand gesagt hätte, hier, da ist eine neue Fußgängerzone, da könnt ihr alle reingehen, dann wären in dieser Fußgängerzone wahrscheinlich auch Drogendealer gewesen. Also das heißt, überall da, wo Menschen sind, gibt es Probleme. Und überall da, wo Menschen sind, gibt es leider nicht nur Liebe, sondern auch Hass. Da gibt es auch immer Menschen, die andere erpressen wollen und so weiter und so weiter. Und deshalb wäre es ein sehr großes Wunder, wenn es im Internet nicht so wäre. Also das heißt, es wäre ein Wunder, wenn es möglich wäre, in Social Media keine Angst zu haben müssen vor Pädokriminellen. Weil überall da, wo Kinder sind, ist das Problem, dass dort unter Umständen auch entsprechend irgendwelche Kindesentführer rumlaufen. Also das, von daher finde ich vieles so, wenn dann jemand so sagt, so, oh, guck mal, wie schrecklich ist das da im Internet, würde ich sagen, so, ja, aber es ist doch eigentlich zu erwarten gewesen. Also es wäre ja ein Wunder, wenn auf Facebook nur lauter Leute sind, die Liebe verbreiten. Es ist klar, dass da irgendwann auch die Menschen kommen, die hassen, weil die auch überall sind. Und das ist so das, was ich glaube, was auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig ist, halt mit so einem ganz natürlichen Perspektive drauf zu gucken, um dann zu überlegen, was ist im Leben wirklich wichtig. Und da sind dann beispielsweise, finde ich es sehr anspruchsvoll zu überlegen, auf welche Zeit bereiten wir jetzt im Bereich Bildung und Erziehung Kinder und Jugendliche vor? Bereiten wir die vor auf eine Welt, in der man die Social Skills einer Fußgängerzone braucht oder wo man die Social Skills einer WhatsApp-Gruppe braucht? Und da glaube ich, dass es die nächsten 30 Jahre noch so sein wird, dass man beides braucht. Also ich glaube, man wird nach wie vor auch in den nächsten Jahren Face-to-Face-Kommunikation brauchen. Und irgendwie hoffe ich das auch, weil ich mich da auskenne oder das auch kann. Oder auch jetzt beispielsweise in diesem Podcast, wo ich nicht bei euch sitze, sondern digital zugeschaltet bin, an vielen Stellen merke, dass mir ganz viel fehlt. So an Gesprächsebenen im Nonverbalen, was über diese Kamera nicht alles ersetzt werden kann. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass wenn jetzt ein 13-, 14-jähriger Mensch für sich beschließt, ich werde nur noch online kommunizieren, weil es mir da besser geht. Und ich werde nicht zur Schule gehen, weil in der Schule werde ich nicht ernst genommen, so wie ich bin. Und all die Punkte, die ich eben versucht habe anzudeuten, dann wird diese Person gewisse Entwicklungsschritte nicht machen können, die nach meiner Auffassung nur face-to-face stattfinden können. Also in Gruppen, meinetwegen nonverbale Kommunikation, all diese Dinge. Das sind wahrscheinlich auch viele Sachen, die schon viel früher stattfinden, entwicklungspsychologisch. Aber ich glaube, dass ein ausschließlich online oder die Pubertät ausschließlich online zu erleben, führt am Ende dann doch auch zu Defiziten, die es einem schwerer macht, mit 30, 40 oder 50 oder so in der Zukunft zu leben. Und deshalb glaube ich, ist tatsächlich wichtig, dass beide Lebensräume online sowie offline gleichermaßen ernst genommen werden müssen. Und das ist so oft dann so ein Geben und Nehmen. Also das heißt, da hat man Jugendliche und die sagen so, nee, ich will nicht offline sein. Und wir sagen ja, die sind viel zu viel online. Mhm. Und da Kompromisse zu finden, ist, glaube ich, wichtiger als so ein sehr dogmatisches, du darfst das jetzt gar nicht mal mehr, sondern erst, wenn du in Deutsch eine 3 hast oder so.
Mhm. Um nochmal auf die Risiken zurückzukommen, wenn ich jetzt nochmal so in Richtung Praxis schaue, ich weiß nicht, wie es bei Eltern beispielsweise ist, ich habe ja nur die Perspektive dann als Person, die Jugendliche jahrelang betreut hat. Aber wenn wir uns zum Beispiel so Cybermobbing, Cybergrooming, das waren alles Risiken, denen ich mir schon sehr lange bewusst war, also womit ich vor einigen Jahren schon die ersten Berührungspunkte hatte beruflich, wo man dann viel auch im Bereich Aufklärung machen konnte. Aber ich beobachte seit einiger Zeit, dass so diese Problematik rund um Fake News oder auch diese sogenannten Filterblasen, dass das mich jetzt so nochmal anders trifft, weil ich das Gefühl habe, wow, okay, das wird jetzt gerade mehr und an vielen Stellen beobachte ich, dass Jugendliche dann so einen bestimmten Algorithmus reinrutschen. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Erstmal würde ich das, glaube ich, genauso sagen wie du. Also Cybermobbing, Cybergrooming, das sind die ganz großen Themen, die Eltern oder im Prinzip auch Fachkräften große Sorgen bereiten. Und tatsächlich, sagen wir mal so, diese exzessive Nutzung, die dann in Richtung Sucht interpretiert wird, das sind so die ganz großen Baustellen. Und dann tatsächlich eben, dass Kinder und Jugendliche mit Dingen konfrontiert werden, die zum Teil schockierend sind. Also was wir in Klassen immer wieder hören, ist, dass beispielsweise dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen wird sehr brutale Pornografie verschickt. Eigentlich so mit dem Ziel, zum einen einfach Aufmerksamkeit zu generieren, aber unter Umständen auch, um andere Menschen vielleicht ein Stück weit seelisch zu verletzen. Das könnte man dann so in Richtung Cybermobbing oder ist eine Form von Gewalt. Und natürlich auch die Inhalte, die dann in irgendeiner Form manipulieren. Und ich glaube, dass ein ganz großes Dilemma ist, dass ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Erwachsene, und da zähle ich mich durchaus zu, also ich glaube, die ganzen Menschen, die in den 90er oder Nullerjahren sozialisiert wurden, das war eine fantastische Zeit, wo man sich irgendwie in meiner Wahrnehmung kaum um Politik großartig gekümmert hat, weil irgendwie die EU wird immer größer, man kann überall mit Euro bezahlen, ist keine Ahnung, es war irgendwie alles so eine fantastische Zeit und kein Problem. Und jetzt auf einmal stehen wir in einer Welt, wo es ganz viele irritierende Probleme gibt, meinetwegen den Ukraine-Krieg oder all die Geschichten in Nahost. Und ich denke, dass das Internet an der Stelle nicht nur für Kinder und Jugendliche, aber auch für Kinder und Jugendliche sehr viele ganz einfache Wahrheiten liefert. Also dass ganz klar gesagt wird, der und der ist böse oder das ist das Problem oder der und der lügt. Und wenn ich es schaffe, eine sehr einfache Wahrheit ins Internet zu stellen, als Meme oder wie auch immer, dann erfährt das eine größere Verbreitung, weil viele Leute das liken. Und dieser Podcast hier, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich auch schon wie seit einer halben Stunde sind wir am Debattieren. Das dauert viel zu lange, sich mit all diesen Facetten auseinanderzusetzen. Mhm. Und das heißt, je radikaler, je provozierender und vielleicht auch verletzender ich auftrete, desto höher ist die Reichweite, vor allen Dingen, wenn es mir gelingt, dass andere Leute widersprechen und dann diskutieren und der Algorithmus geht davon aus, okay, mit diesem Video schaffe ich es, die Leute dann auch bei Stange zu halten. Und da ist so mein Gedanke, dass wir im Prinzip offline Kindern und Jugendlichen das anbieten müssen, was sie online suchen. Und ich kann mich erinnern in der Zeit, als jetzt so vor einem halben Jahr, da haben Menschen, die mit Schulklassen arbeiten, und ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, also wäre ich gespannt, ob ihr diese Erfahrung auch gemacht habt, da haben wir mit Klassen gearbeitet und da war die Eingangsfrage sinngemäß von Schülerinnen und Schülern sowas wie, bist du für Gaza oder für Israel? Mhm. Und dann denkt man, warum willst du das wissen? Und das war für die aber eine ganz entscheidende Frage. Und wir haben dann immer so, ja, wir finden das ganz schlimm, wenn Kinder in Kriegen sterben oder irgend so ein Kram, so Plattitüden irgendwie. Und da habe ich gemerkt, dass es für ganz viele, auch Lehrkräfte, ist das so ein dünnes Eis, die dann Angst haben, sich irgendwie zu positionieren, dass sie in ihrer Meinung angreifbar sind oder dass man sagt, ja, jetzt bist du Antisemit oder das ist irgendwie islamophob und so weiter und so weiter. Und deshalb glaube ich, dass wir offline an vielen Stellen nicht die Diskussionen führen, die für Kinder und Jugendliche interessant sind. Und gerade deshalb wird dann natürlich das Internet entsprechend stark, wenn ich dann in einer Filterblase am Ende bin von lauter Leuten, die mir ganz klar sagen, ja hier, die Juden sind das Problem oder meinetwegen Gaza gibt's gar nicht oder keine Ahnung, was auch immer dann da an entsprechenden Desinformationen dann geteilt wird.
Ich muss da tatsächlich oft an einen Spruch denken, der mir als Kind immer wieder gesagt worden ist von meinen Eltern. Wer am lautesten schreit, hat nicht immer recht. Und das passt auch oft im Internet. Aber wie du sagst, durch diesen Algorithmus, ne, wenn ich da möglichst polarisiere, werde ich hochgepusht und irgendwie kann man das übertragen. Das sind die Leute, die in dem Moment am lautesten schreien und dadurch auch diese Zustimmung bekommen, beziehungsweise immer mehr Menschen, die auf sie aufmerksam werden dadurch.
Ich glaube, das Problem ist, dass die Menschen, die leise sind, werden gar nicht wahrgenommen. Mhm. Also das heißt, wer am lautesten schreit, wird wahrgenommen. Ich glaube, das ist erstmal der Punkt. Und ob man dann recht hat oder nicht, das ist halt nicht ganz einfach. Aber es fällt mir beispielsweise sehr schwer, mit populistischen Methoden auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Oder unser Podcast beispielsweise hat vielleicht auch nicht die Reichweite, die er haben könnte, wenn wir etwas radikaler wären oder wenn wir irgendwelche Memes dazu gestalten würden, wo wir meinetwegen mit ganz viel, also das beispielsweise gerade in der Medienerziehung im Moment ein Riesentrend, mit ganz viel Angst arbeiten, beispielsweise füllt die Seele, du verkaufst Bücher, wenn man da reinschreibt irgendwie, dass keine Ahnung, die Welt verloren ist und so weiter und so ein differenzierter Blick, das interessiert niemanden. Mhm. Also so einen wie mich, den willst du bei Markus Lanz nicht haben, ist viel zu langweilig. aber ich bin auch viel lieber bei euch.
Du generierst zu wenig Klicks.
Aber so
ja, schön. Und ich bin mir zu fein. Nein, ich glaube, das Problem ist, ich bin mir beispielsweise zu fein, um im Internet zu manipulieren oder so ein bisschen zu lügen. Hm. Und auf die Weise werden die Leute ganz besonders laut, die diese Hemmung nicht haben. Oder nicht, sie werden gar nicht besonders laut. Es reicht so laut, wie sie sind, weil andere Menschen einfach sagen so, nee, da mache ich nicht mit. Also ich werde mich da nicht hinsetzen und irgendwie so Ragebite-mäßig, nee, mache ich nicht. Hm. Und ihr auch nicht.
Social Media bietet ja offensichtlich einfach auch die Möglichkeit nach total viel Anerkennung, viel schneller und einfacher als im sogenannten echten Leben und damit auch vielleicht ein Suchtfaktor. Ne? Wie kann man das denn im Real Life ersetzen? Also das kennen wir ja alle. Man postet was und freut sich über die Likes und man schüttet Endorphine aus und junge Menschen werden damit groß. Das ist völlig normal. Das ist Teil deren Identitätsstiftung und somit glaube ich auch kaum vom Real Life zu trennen. Aber ich muss ja Erlebnisse schaffen, wo ich Selbstwirksamkeit auch im echten Leben spüren kann. Hast du da Tipps oder Erfahrungen, was sowas vielleicht sein kann?
Ich glaube, dass es Kinder gibt, die... Also das ist jetzt, so wie ich das jetzt gleich darstelle, das ist so deprimierend, aber ich glaube, dass es so ist. Es gibt Kinder, die mit 3 Jahren in ihrem Kinderzimmer sitzen und bauen mit Bauklötzen einen Turm irgendwie. Und dann sind die total stolz auf den Turm und dann passiert im Gehirn ganz viel. So, ne, man denkt so, boah, ich habe einen Turm gebaut, der ist noch höher als der gestern und der ist nicht zusammengestürzt. Also da entsteht eine Selbstwirksamkeitserwartung und jetzt ruft dieses Kind die Eltern. Und die Eltern kommen aus dem Wohnzimmer ins Kinderzimmer und sagen, Mensch, das ist ja ein richtig toller Turm und so. Und das Kind merkt jetzt, wie schön sich das anfühlt, also nicht nur was Tolles zu machen, sondern auch von den Eltern dafür gewertschätzt zu werden. Und jetzt passiert wieder ganz viel im Gehirn. Also irgendwelche Botenstoffe werden ausgeschüttet und so weiter und so weiter. Und es wachsen Teile im Gehirn, die dann dafür zuständig sind, dass man weiß, ich bin ein toller Mensch und kann tolle Sachen und so weiter und so weiter. Und am nächsten Tag sagt das Kind dann, also vieles unbewusst, dieses schöne Gefühl von gestern, dass meine Eltern stolz sind auf das, was ich gemacht habe, das möchte ich jetzt wieder haben. Und deshalb ist das Kind motiviert, einen noch tolleren Turm zu bauen und die Eltern wieder zu rufen. Und auf die Weise lernt unter Umständen ein Kind mit 3 Jahren, dass es erstmal in der Lage ist, tolle Sachen zu machen und wie schön es sich anfühlt, wenn dann die Eltern einem in irgendeiner Form das Gefühl von Wertschätzung geben. Und jetzt gibt es leider auch Kinder, die bauen den gleichen Turm und sind auch ganz stolz darauf und rufen die Eltern, aber die Eltern, die kommen nicht. Also die haben keine Zeit, gucken Netflix, nehmen Drogen, das weiß ich, was man so macht als Eltern. Und das Kind merkt, die Eltern kommen nicht. Und dann nimmt das Kind einen Bauklotz, also weil es ist einfach nur Vakuum. Das heißt, also diese ganzen Stimulationen, die ich eben bei dem anderen Kind beschrieben habe, die bleiben aus. Und deshalb nimmt dieses Kind einen Bauklotz und schmeißt den gegen den Heizkörper. Und das ist im Wohnzimmer so laut, dass die Eltern dann rüberbölken, irgendwie so, hör mal auf mit dem Scheiß oder so. Und in dem Moment passiert auch wieder ganz viel im Kindergehirn. Das Kind merkt, okay, wenn ich also einen Bauklotz gegen den Heizkörper werfe, dann werde ich sofort wahrgenommen und zwar unmittelbar. Und ich bekomme dann in dem Moment zwar keine Wertschätzung. Das hat das Kind jetzt vielleicht auch, vermisst es gar nicht, weil es das vielleicht auch noch nie so diese Emotionen erlebt hat. Aber es merkt, ich bin wirksam, wenn ich im Prinzip störe oder meinetwegen eine Form von Vandalismus betreibe. Und wenn ihr jetzt überlegt, was diese Menschen 10 Jahre später machen, wenn sie zum Beispiel irgendwo in einem WhatsApp-Chat oder so sind oder ein Insta-Account oder TikTok-Account haben, dann sind da welche, die sagen, ich hätte jetzt gerne dieses schöne Gefühl von Wertschätzung, von Wahrnehmung und so weiter und so weiter. Und dann überlegen die und dann drehen die ein tolles Video, meinetwegen wie sie tanzen oder irgendwie filmen Haustiere oder sowas und stellen das dann ins Netz mit der Motivation, von anderen Leuten geliked zu werden. Und dann gibt es Kinder, die im gleichen Moment auch wahrgenommen werden wollen und gar nicht den Anspruch haben, dass das positiv sein muss oder Wertschätzung sein muss. Und die posten dann meinetwegen irgendeinen Nazi-Sticker, irgendwie, was weiß ich, irgendeine antisemitische Anne-Frank-Hakenkreuz-Collage oder so, weil sie wissen, das ist so krass, das kann niemand ignorieren. Und da, glaube ich, ist wichtig, dass wir bei, also so wie du es gerade beschrieben hast, Linda, wir machen die Beobachtung meinetwegen, da ist ein 13- oder 14-jähriges Kind, was sich auf eine ganz besondere Art und Weise im Internet oder ausschließlich online ausagiert und dort irgendwelchen Content ins Netz stellt, dass man überlegt, okay, was hat dieses Kind denn sein Leben lang gelernt? Also welche Muster sind es, die dahinter stecken? Und wenn man jetzt feststellt, dass da beispielsweise Kinder immer nur Wahrnehmung erfahren haben, wenn sie in irgendeiner Form stören oder gegen Regeln verstoßen, dann finde ich es fast logisch, dass diese Kinder unter Umständen im Internet genau das Gleiche machen. Oder wenn es Kinder gibt, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie eigentlich nur über Äußerlichkeiten Wertschätzung erfahren. Das sind unter Umständen welche, die dann natürlich, oder was heißt natürlich, oder zumindest gehe ich davon aus, die dann auch im Internet sich eher körperbetont präsentieren und sich darauf verlassen, dass sie halt Komplimente bekommen, wenn sie gut aussehen. Und deshalb denke ich, muss man all diese Aspekte immer ganzheitlich betrachten und überlegen, wenn ich es schaffen möchte, dass jemand nicht mehr im Internet mit irgendwelchen verletzenden Stickern andere Menschen konfrontiert, dann muss ich tatsächlich einen Weg finden, dass dieserjenige in irgendeiner Form auf andere Art und Weise dann Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar Wertschätzung erfährt. Und das ist in so einem konfrontativen Ansatz unter Umständen nicht möglich. Und das ist das in die Falle, in die wir oft tappen. Also, dass wir dann jemanden konfrontieren und sagen so, hier, du darfst doch nicht solche Sticker posten oder ein Kinderporno in der 6. Klasse verschicken. Das ist strafbar und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Und da reißt dann eher die Bindung ab. Und das heißt, es gibt dann eigentlich keine wirkliche Ebene mehr, wo derjenige zugänglich ist für oder diejenige für Alternativen zu so einem Verhalten. Und das ist oft so eine Falle, aus der man dann sehr schwer rauskommt, wo ich auch nicht immer eine Lösung für habe. Und ich weiß noch nicht mal, ob das eine Antwort auf eure Frage war.
Ja, schon irgendwie. Ich glaube, dass es auch total schwierig ist zu beantworten, weil ja auch jeder junge Mensch und jeder Mensch generell anders tickt einfach, ne? Unterschiedliche Motivationen hat. Aber ich frage mich schon, ist das die Stelle, wo Erwachsene dann ins Spiel kommen, ne? Also die Kinder da abzuholen, wo sie stehen, andere Angebote auch zu machen, vielleicht auch zu merken, wenn das eine zu sehr überhand nimmt. Nur die Frage ist dann halt wirklich wie, weil sind die Erwachsenen auch kompetent genug an der Stelle? Und da wären wir im Grunde schon einen Schritt weiter jetzt, nämlich auch was sind die Tipps, die wir vielleicht geben können? Ja.
Also ich finde schon, dass es unsere Verantwortung ist. Mhm. Jetzt im beruflichen Kontext ja sowieso als pädagogische Fachkraft. Aber ich glaube generell, wir Erwachsenen haben da eine Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Und ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber ich würde es nicht nur auf den Punkt Medien mich fokussieren, sondern generell, wo es darum geht, dass junge Menschen Anerkennung erhalten von uns, wertgeschätzt werden und dass wir sie in unterschiedlichen Bereichen einfach aufs Leben vorbereiten, dass wir da den Kompetenzen in die Hand geben, jetzt nicht nur im Bereich Medien, sondern in vielen Bereichen.
Das würde ich genauso unterschreiben, absolut. Also ich habe auch, als ihr mich angekündigt habt hier im Podcast, als ihr gesagt habt, es geht um Medienpädagogik, stelle ich ganz oft fest, so dass irgendwas in mir sagt, nein, darum geht's eigentlich gar nicht. Also ich bin auch kein Medienpädagoge, ich bin nach wie vor Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge, was ich irgendwann mal studiert habe. Und ich glaube, dass wenn man es wirklich begreift, dass Social Media oder meinetwegen so Chatgruppen oder so eine Ergänzung oder ein weiterer Raum sind, in dem sich Menschen bewegen, dann hat man an vielen Stellen so im Grunde genommen, wie du es gerade eben auch beschrieben hast, einen pädagogischen Auftrag, Menschen auf das Leben vorzubereiten, an den Stellen vielleicht auch einzugreifen, wo Dinge schiefgehen. Also das heißt nicht zu sagen, naja, ich habe da keine Ahnung von, das muss dann wohl normal sein. Also wenn jetzt jemand mir erzählt, da ist gerade jemand mit einem Baseballschläger losgegangen und verprügelt andere Leute damit, kann ich ja sagen, oh, ich habe keine Ahnung von Baseball. So brauchen wir einen Experten für. Und würde man sagen, so, das ist doch scheißegal, womit jemand verletzt. Also ob das ein Baseballschläger ist, ein Messer oder meinetwegen ein WhatsApp-Chat. Also es geht um das, damit, dass wir hier mit zu tun, wir haben jemanden in unserer Wohngruppe oder wo auch immer, der aus auf den ersten Blick erstmal nicht nachvollziehbaren Gründen andere Menschen angreift. Und da sind tatsächlich, glaube ich, keine Menschen gefordert, die perfekte Medienpädagogen oder Pädagoginnen sind, sondern vielmehr Menschen, die wissen, wie man Menschen im Alltag begleitet oder wie man auf der Suche nach dem guten Grund des Handelns herausfindet, was ist die Bedürftigkeit hinter dieser im Ergebnis Katastrophe, die da gerade stattgefunden hat. Deshalb glaube ich, dass die Leute, die in der Jugendhilfe seit Jahren großartige Arbeit machen, also Kinder und Jugendliche begleiten und vorbereiten auf ein Leben, was nicht einfach wird mit der Geschichte, die man vielleicht auch schon mit 15 Jahren erlebt hat, das sind genau die Leute, die man in dem Bereich eigentlich auch braucht.
Das merke ich tatsächlich auch oft in der Arbeit in der Wohngruppe. Natürlich muss man immer schauen, wie sind auch Ressourcen und Kapazitäten, weil in unserer Arbeit in der Wohngruppe fällt natürlich super viel an. Aber was ich immer sehr hilfreich fand, ist wirklich dieses Interesse, wenn junge Menschen beispielsweise an ihrem Handy sind, auf Social Media, auf TikTok scrollen, auf Instagram scrollen oder irgendwas zocken, sich die Zeit zu nehmen und einfach dazuzusetzen und hey, kann ich dir mit über die Schulter schauen? Willst du gerade mal was zeigen? Was findest du spannend? Was findest du interessant? Und so dann wieder ins Gespräch zu kommen. Also auch, so habe ich tatsächlich ganz viel über Fortnite gelernt. Ich habe immer mitbekommen, okay, da spielen ganz viele junge Menschen und dann auch immer diese Kritik, oh Gott, das ist so gefährlich. Aber wir hatten einige junge Menschen, die das gespielt haben und sich das einfach mal anzuschauen. Okay, und erklär mir mal, was machst du da gerade? Und das eine war, dass ich ganz viel lernen konnte und wusste, okay, was machen die? Wo sind die unterwegs? Was sind vielleicht auch mögliche Risiken, die ich im Blick haben sollte? Aber auf der anderen Seite konnte ich auch feststellen, was das mit den jungen Menschen gemacht hat, wie sehr sie sich gefreut haben, mir etwas erklären zu können, wovon ich dann ja keine Ahnung hatte und mir Wissen damit zu vermitteln. Also das war auch da nochmal ein ganz schöner Effekt. Und so in den Austausch zu kommen und sich vielleicht dann auch nochmal so ganz über einen kleinen Umweg, vielleicht über mögliche Risiken dann unterhalten und das mit einbauen zu können. Also das fand ich in der Praxis immer sehr hilfreich.
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich bin 38. Wir haben im Moment einen Praktikanten in der Verwaltung. Und der mir erzählte, der Betreuer in deren Wohngruppe ist in meinem Alter und sei ja für sein Alter noch recht jung geblieben. Ich habe gedacht, sag mal, hallo? Wir sind doch erst 38, ich bin doch noch voll jung. Aber er begründete das damit, dass er noch total viel zockt, also der Betreuer in der Gruppe und die sich über die Games austauschen können und so. Und da hast du auch richtig gemerkt, was dadurch für eine Connection entsteht, ne? Dass man das nicht belächelt einfach. Und ich glaube, da ist der Auftrag an Eltern, Pädagoginnen sowieso, sich auch darauf einzulassen und sich da nicht so drüber zu erheben. Bei meinem Neffen zum Beispiel, der spricht perfekt Englisch, weil der auch in so Game-Welten unterwegs ist, wo er irgendwie viel Englisch braucht. Also das ist ja nicht alles auch nur Scheiße, so, ne? Ja. Und das auch zu begreifen und anzuerkennen, das ist, glaube ich, super wichtig.
Ich glaube, dass wenn beispielsweise ihr jetzt in einer Wohngruppe jemanden habt, der oder die Fußballfan ist, dann ist es einfacher, unter Umständen ins Gespräch zu kommen, wenn die betreuende Person auch Fußballfan ist. Und genauso ist es bei Fortnite und was weiß ich, Call of Duty und so weiter auch. Also ich glaube, das ist ein ganz normaler Effekt. Und ich glaube, das, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man, also ich beispielsweise, ich interessiere mich jetzt so gut wie gar nicht für Fußball. Also ich gucke mir mal Fußball an, aber ich bin, keine Ahnung, ich glaube, das letzte Mal im Stadion vor, weiß nicht, 8 Jahren gewesen oder so. Und ich kann aber anerkennen, dass es Menschen gibt, für die Fußball wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt auf jemanden zugehen würde und würde sagen, so, oh, dieses Fußball, das ist total furchtbar, weil da gibt's Hooligans und außerdem ist es auch total gefährlich, man kann sich verletzen und so ein Kram. Und es gibt meinetwegen auch eine rechtsradikale Hooligan-Szene und deswegen lehne ich Fußball ab. Da würden ganz viele Menschen, die deren Leidenschaft Fußball ist, sagen, so, ja, Moritz ist ein Spinner, mit dem werde ich mich doch nicht über irgendwas unterhalten. Und ich glaube, diese Haltung haben unter Umständen oder zumindest transportieren wir diese Haltung, wenn wir so sehr defizitorientiert auf Social Media oder Gaming gucken, nur weil es nicht unsere Leidenschaft ist, sondern das, glaube ich, ist der Schlüssel. Das hat nicht unbedingt mit Alter zu tun, aber ich glaube, es ist öfter so, dass jetzt Menschen unter 38 Jahren selber leidenschaftlich Fortnite spielen. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es halt einfach um das Anerkennen von Leidenschaft.
Mhm. Absolut. Wir müssen langsam leider schon so ein bisschen zum Ende kommen. Aber an der Stelle nochmal der Hinweis auch auf deinen Podcast. Den kannst du gleich nochmal kurz vorstellen vielleicht, weil da gibt's so viele Folgen zu ganz vielen Themen, die wir jetzt hier gar nicht anreißen können. Also auch technische Lösungen für Eltern, um die Kinder zu begleiten. ChatGPT habe ich mir gestern angehört, eure Folge, die ihr dazu gemacht habt oder zu Chatbots. Trotzdem zum Ende vielleicht nochmal, Moritz, was würdest du dir wünschen von Fachkräften, Einrichtungen, Schulen, Eltern etc., damit junge Menschen einen gesunden Umgang mit Medien entwickeln können?
Ich würde mir wünschen, dass wir als Fachkräfte auf der einen Seite die Risiken, also man kann jetzt ja diese Folge beispielsweise auch, was wir alles angesprochen haben an Risiken oder was wir auch gestriffen haben, beispielsweise im Bereich Cybergrooming oder dieser Junge, der da irgendwelche Züge fotografiert. Es kann durchaus sein, dass irgendwelche Menschen im Internet nur darauf warten, dass man einen 14-Jährigen findet, den man dann irgendwie in irgendeiner Form unter Druck setzen kann, sexuell ausbeuten kann und so. Das sind alles wirklich sehr gefährliche Mechanismen, auch wenn Kinder beispielsweise feststellen, es geht ihnen besser, wenn sie da 4 Stunden TikTok-Videos gucken und sich nicht um ihre Alltagsprobleme kümmern müssen. Das sind alles problematische Mechanismen und ich glaube, die müssen wir sehen. Und es ist auch nicht sinnvoll, da die Augen vor zu verschließen, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht Kinder besser ernst nehmen kann oder so. Ich möchte diese ganzen Probleme benennen und auch sehen und gleichzeitig begreifen, dass wir üblicherweise auf Probleme in der pädagogischen Arbeit immer mit Kompetenz reagieren und nicht mit maximaler Einschränkung. Und wenn man jetzt beispielsweise ein Kind hat, von dem man ausgehen muss, dass es suchtgefährdet ist, dann würde man dieses Kind wahrscheinlich am besten vor Süchten beschützen, wenn man dafür sorgt, dass es nicht zur Schule geht, das Haus nie verlässt, also 24 Stunden im Zimmer bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind mit Alkohol, Zigaretten oder was weiß ich was, Heroin oder so in Kontakt kommt, annähernd null. Das würden wir aber nicht machen, weil uns klar ist, wie wichtig das ist, beispielsweise zur Schule zu gehen oder auch zu Geburtstagsfeiern zu gehen, zu partizipieren und so weiter und so weiter. Und das würde ich mir wünschen, genau das auch im Bereich der Mediennutzung anzuwenden. Das heißt, dass wir durchaus auch bereit sind, Risiken einzugehen oder Risiken zu ermöglichen, um dann die Kinder entsprechend wohlwollend zu begleiten, dass sie die Möglichkeit haben zu erzählen, was ihnen passiert ist, dass sie sagen können, ich habe da gestern einen Porno gesehen, der mich total verstört hat und dass wir in dem Moment nicht reagieren mit, ich find's eigentlich nicht gut, wenn 14-Jährige Pornos gucken, sondern mit Verständnis und sagen, ja, das ist wenig überraschend, dass du diesen Porno geguckt hast, weil du bist auf der Suche nach Orientierung und was weiß ich was alles. Um dann mit dem Kind drüber zu sprechen, was passiert in Pornografie? Ist das eine dokumentarische Darstellung von Sexualität oder bedient das ganz bestimmte, häufig Männervorstellungen von Sexualität? Welche Medikamente muss man nehmen, um gewisse Sexualpraktiken auszuhalten? Ist das freiwillig entstanden, was man dort sieht? Das sind akrobatische Leistungen teilweise der Darstellerinnen und Darsteller, die normale Menschen so unter Umständen ohne Training gar nicht könnten. Da wird für eine Szene von 5 Minuten ganzer Drehtag gebraucht und so weiter und so weiter. Und das so ein ganz unaufgeregtes Begleiten, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Und keine so eine ganz alarmierte Hab-Acht-Stellung, wo man nur darauf wartet, dass was schief geht, um dann zu sagen, siehst du, und deshalb wollte ich eigentlich nicht, dass du dein Smartphone mit ins Zimmer nimmst, weil es wäre nur eine Frage der Zeit, dass du mit Fremden chattest oder Pornos guckst oder was auch immer machst.
Wollen wir nochmal ein ganz kleines Mini-Fass am Ende aufmachen? Darf ich nochmal ein ganz kleines Fass aufmachen am Ende? Social-Media-Verbot.
Ja, bitte.
In Dänemark, glaube ich, steht aktuell 15 zur Debatte, in Australien ist es 16. 2, 3 Sätze dazu, Moritz. Das würde mich interessieren, was du dazu sagst.
Ich bin sehr skeptisch, dass das in der Praxis wirklich funktioniert. Seit 20 Jahren versucht man, dass Pornoseiten unter 18-Jährige vom Angebot ausschließen, die lachen sich kaputt. Und ich bin sehr skeptisch, dass das dann wirklich richtig viel verändert oder ob nicht dann nach wie vor gerade sehr gefährdete Jugendliche trotzdem Zugänge finden und dort sehr unbegleitet dann vielleicht noch riskantere oder noch riskanteren Situationen sind. Ich glaube, es gibt sehr viele Chancen, die wir auch hier im Podcast besprochen haben, die abgewogen werden müssen mit den Risiken, die es dort entsprechend gibt.
Ich glaube, ihr habt auch euch in eurem Podcast dann nochmal drüber unterhalten, oder?
Ja, also bei uns ist es so, dass wir alle 2 Wochen, immer am Medienerziehungsmontag, den wir irgendwann mal erfunden haben, gibt es eine neue Folge und wir sind immer, also unser Ziel ist 30 Minuten, weil 30 Minuten haben wir gedacht, ist so eine ganz gute Länge, zumindest für Ralf und mich, weil wir nicht so viel, halbe Stunde halt. Und dann haben wir diese Folge zum Thema Social Media Verbot in Australien aufgenommen und haben festgestellt, das ist so komplex, ich glaube, es ist die einzige Folge, die tatsächlich dann eine Dreiviertelstunde lang ist. Weil es gibt da einfach, das ist sehr, sehr vielschichtig und ich bin da sehr unentschlossen und bin eigentlich als Pädagoge immer jemand, der eher versucht, Menschen durch Kompetenz Sachen zu ermöglichen oder Kompetenzerwerb, und so eine Verbotskultur widerspricht so ein bisschen meiner Grundhaltung in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite freue ich mich, wenn diese ganzen Tech-Konzerne eingeschränkt werden. Ich glaube, vieles von dem, was TikTok oder X oder wie sie alle heißen, machen, ist einfach auch nicht menschengerecht. Und da würde ich mich freuen, wenn man es einfach schaffen würde, dass man diese, darf ich hier Scheißkonzerne in eurem Podcast sagen?
Jetzt ist es passiert.
Mhm. Habe ich das jetzt schon gesagt? Ja. Ich würde mich freuen, wenn es gelingt, tatsächlich dort gewisse Standards einzufordern, zu sagen, die dürfen nicht Geld verdienen mit Lügen. Und es gibt letztendlich Rechte, die Menschen dort haben, die nicht verletzt werden dürfen. Und deshalb würde ich mich eigentlich freuen, dass das Internet nicht nur kindgerecht werden würde, sondern einfach auch menschengerechter.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung jetzt am Ende nochmal zu dem Thema und auch nochmal für die Hinweise zu eurem Podcast. Wir verlinken den auf jeden Fall nochmal in den Informationen in unserer Folge. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in unsere Folge zu kommen. Ich finde, das macht echt Bock auf euren Podcast. Ich bin da auch ein bisschen angefixt. Ich habe mich in der Vorbereitung halt auch schon ein bisschen damit beschäftigt und werde auch als Mama da auf jeden Fall am Ball bleiben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Von mir auch ebenfalls lieben Dank. Ich finde es immer sehr spannend, mich mit dir auszutauschen und merke jedes Mal, dass ich dann nochmal neue Impulse für mich bekomme. Um nochmal hier und da ein paar Gedankenanstöße mitzunehmen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüssi.